Die Predigtvorbereitung für diese Predigt begann letzten Sonntag, als ich im Gebet für den Gottesdienst war. Und es ist was geschehen, was ich nicht so oft erlebe. Ich habe so einen kurzen Moment den Eindruck gehabt, in die Augen Jesu zu sehen. Diese Augen von Jesus, einfach wie er uns anschaut, wie er uns betrachtet. Und diese Augen, das kann man gar nicht beschreiben, die waren sowas von leidenschaftlich. Da ist ein Feuer gebrannt in diesen Augen, voller Feuer, voller Inbrunst. Das hat mich bewegt, dieses Bild hat mich nicht mehr losgelassen die ganze Woche. Und mir ist eine Bibelstelle eingefallen, aus Offenbarung 1, als Johannes, der Jünger Jesu, einer der Jünger, die nicht den Märtyrertod gestorben sind, die das überlebt haben, der wurde halt verbannt auf eine Insel, auf die Insel Patmos. Der hat so eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und ich möchte euch diese Verse lesen in Offenbarung 1, 9 bis 18. In der Übersetzung Neues Leben. Ich bin Johannes, euer Bruder. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn, also wahrscheinlich sonntags, und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune. Sie sprach, schreibe, was du siehst in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Das ist also total gänsehautmäßig, finde ich. Jetzt geht's weiter. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Das sind die Augen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Was für eine starke Begegnung mit Jesus. Und das war der Anfang für Johannes, die Offenbarung aufzuschreiben. Das ist Offenbarung 1. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Begegnung mit Jesus gehabt hast. Ich habe schon Begegnungen mit Jesus gehabt. Bei mir ist es weniger so, dass ich wie tot umfalle, sondern es kann sein, dass ich mal durch einen Segnungstunnel im Handstand laufe. Das habe ich euch schon mal erzählt vor 2 Jahren, weil ich einfach diese Kraft Gottes spüre und wahrnehme. Ich glaube, dass Jesus uns heute noch begegnen kann. Ich habe erst im Urlaub verschiedene Berichte gelesen aus islamischen Ländern und ich finde es so wunderbar, dass Jesus Moslems im Traum begegnet. Dass sie noch nie was von ihm gehört haben und er begegnet ihnen, meistens ein Mann in einem weißen Gewand und sie erleben diese Begegnung mit Jesus und er lädt sie ein, ihm nachzufolgen. Jesus begegnet uns heute noch. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu diesen brennenden Augen voller Leidenschaft. Ich glaube, dass diese brennenden Augen, die Jesus hat, voller Leidenschaft, dass die diese ganze Leidenschaft Gottes für uns ausdrücken. Da ist alles drin. Mir geht es um diese Leidenschaft heute Morgen, diese Passion. Gott hat gesagt, ich habe die Welt so sehr geliebt mit dieser Passion, dass ich meinen Sohn gegeben habe. Und diese Augen, diese brennenden Augen voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Gnade, um die geht es heute Morgen. Jetzt, wenn wir das Wort Leidenschaft hören, haben wir vielleicht verschiedene Assoziationen damit. In der Bibel gibt es das Wort Leidenschaft eigentlich eher in einem negativen Zusammenhang. Da ist es oft ein Synonym für Begierde. Also wir lesen von falschen Leidenschaften. Das deutsche Wort Leidenschaft, wenn man das googelt in Wikipedia, dann bedeutet Leidenschaft, das ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Interessant ist, dass wir das im heutigen Alltagsgebrauch eigentlich meistens nicht negativ gebrauchen, sondern entweder neutral oder sogar positiv. Es ist durchaus auch gut, leidenschaftlich zu sein, solange es gute Leidenschaften sind. Und in der Philosophie wurde eigentlich so über die Geschichte immer versucht, auch diese Leidenschaft zu dämpfen, zu mäßigen, nur nicht zu leidenschaftlich zu sein. Die Vernunft sollte immer siegen. Und das mag bei schlechten Leidenschaften vielleicht gut sein, dass wir die mäßigen, das kennt auch die Bibel, das Wort Mäßigung, aber bei guten Leidenschaften ist die Frage, ob es immer gut ist, die zu dämpfen, wenn wir die haben. Ich habe mich an eine Leidenschaft in meiner Kindheit erinnert. Das war so eine kurzfristige Leidenschaft, Briefmarken zu sammeln. Also nur kurzfristig. Und es war ein Nachbar, der hat einfach angefangen, Briefmarken zu sammeln, hat man sein Album gezeigt und da waren dann schöne Briefmarken drin und mein Bruder und ich, der ist noch 3 Jahre jünger als ich, mein Bruder und ich haben beschlossen, das wollen wir jetzt auch. Wir wollen auch Briefmarken sammeln. Und dann haben wir eine Sammelleidenschaft entwickelt. Und zwar hat es so ausgesehen, dass wir das ganze Haus bei uns auf den Kopf gestellt haben. Damals hat man noch Briefe gehabt mit Briefmarken drauf. Die Briefmarken waren keine selbstklebenden, sondern die musste man richtig so nass machen und kleben und so. Für die sich noch dran erinnern. Und ich habe dann meinen Nachbarn gefragt, du, wir haben da ein paar Briefe zu Hause, wie kriege ich denn die Briefmarken am besten runter von den Briefen? Er hat gesagt, ganz einfach, da gibt es einen Trick, da nimmst du einen nassen Schwamm und dann legst du den nassen Schwamm auf die Briefmarke und weichst sie so lange ein, bis sie so weich ist, dass du die dann einfach abziehen kannst, bis du die ablösen kannst. Und mein Bruder und ich haben gesagt, danke für den guten Tipp, wir machen das. Und dann haben wir wirklich das Haus auf den Kopf gestellt, wir sind in das Schlafzimmer meiner Eltern eingedrungen und haben im Nachttisch Liebesbriefe meiner Eltern gefunden. Mit grüner Tinte beschrieben. Und dann haben wir mit diesen Briefen die neue Technik angewandt. Und uns war eigentlich der Inhalt egal, uns ging es ja um die Briefmarken. Wir waren so im Grundschulalter. Das war Leidenschaft, kann ich euch sagen. Ich weiß nicht mehr genau. Meine Mutter hat, glaube ich, dann noch rechtzeitig das Allerschlimmste verhindert. Ich weiß nicht mehr, ob sie gelacht oder geweint hat, auf jeden Fall. Wir hatten ein paar Briefmarken und diese Liebesbriefe, die waren verschwommen mit grüner Tinte. Also es können unterschiedliche Leidenschaften, können auch mal Interessenkonflikte mit sich bringen. Aber zurück nochmal zur Offenbarung. Nach dieser Begegnung, die Johannes mit Jesus hatte, mit diesem auferstandenen Jesus, mit diesen brennenden Augen, mit diesem Schwert aus dem Mund, hat er ja die Worte bekommen, die er dann an 7 Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat. Und ich möchte euch von diesen Briefen, das sind jetzt auch Liebesbriefe, möchte ich euch aus 3 Passagen vorlesen. Das ist die Gemeinde in Ephesus, von der Gemeinde in Sardes und von der Gemeinde in Laodicea. Und wir schauen mal, was jetzt Johannes aufgetragen bekommen hat, von Jesus diesen Gemeinden zu schreiben. Und dann schauen wir mal, was uns da auffällt. Das erste ist Ephesus, aus Offenbarung 2, Abvers 1. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. In der Luther-Übersetzung heißt es, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich denke, das ist ein bekannter Abschnitt. Diese erste Liebe, die können wir verschieden verstehen. Oftmals verstehen wir es so, ja, wie es mal ganz am Anfang war, so zeitlich gesehen. Wenn Bea mit mir mir mal einen Wink mit dem Zaunpfahl geben will, dass ich so ganz romantisch in unsere Ehe hineingestartet bin, dann erzählt sie mir oft, weißt du noch, wo wir das erste Mal gewandert sind und du meine Hand nicht mehr losgelassen hast? Und wenn sie das erzählt, dann will sie mir damit sagen, eigentlich wäre das schön, wenn ich das mal wieder machen würde. Aber ich mache das ab und zu und meine erste Liebe ist ja noch viel größer geworden mittlerweile. Also das wäre diese erste Liebe. Aber man kann es auch anders verstehen, im Sinne einer Reihenfolge, im Sinne einer Würde, dass Jesus die Nummer 1 noch in unserem Leben ist und dass er das möchte, dass er derjenige ist, dem unsere Liebe gehört, dem wir unsere Liebe erwidern. Wir halten fest, Mühe und Geduld, okay, die Gemeinde ist bemüht, die Gemeinde ist geduldig, aber die erste Liebe fehlt. Jetzt geht's weiter mit der Sardes-Gemeinde. Da schreibt der Johannes Folgendes. Ich weiß alles, was du tust, dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf! Stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Diese feurigen, leidenschaftlichen Augen Jesus sehen eine Gemeinde, die eigentlich eine Maske trägt. Da ist ein äußerer Schein, der scheinbar lebt. Eine Hülle, die lebendig ist. Der Name, der Ruf ist sogar, lebendig zu sein. Aber innen drin war es leer. Vielleicht ist die Gemeinde, hat eine tolle Website, image-driven, wie man da heute sagt. Aber innen, ganz innen drin sieht es leer aus. Das ist der Befund für diese Gemeinde. Also kein echtes Leben, keine Substanz, nur nach außen. Wir halten fest, außen lebendig, innen tot. Finde ich ganz schön hart. Ganz schön hartes Urteil. Ist irgendwas Schizophrenes drin. Da passt was nicht zusammen zwischen innen und außen. Und jetzt kommt noch die dritte Gemeinde, Laodicea. Und da schreibt er in Offenbarung 3, 14 bis 20. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Das sind ganz schöne Ermahnungen. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Hefeteig und einer Gemeinde ist? Der Hefeteig, für alle, die Pizza backen, die Hefe braucht lauwarmes Wasser, um zu gehen. Lauwarmes Wasser in der Gemeinde geht nicht. Amen. Heiß oder kalt? Wenn ich jetzt alle drei Befunde, hier lesen wir ja was von, da ist jemand betriebsblind oder eine Gemeinde betriebsblind geworden. Realitätsverlust, Selbstzufriedenheit. Man denkt, man hat alles, man braucht nichts mehr. In Wirklichkeit ist man aber sehr bedürftig. Nur man erkennt es nicht mehr. Wenn ich diese drei Gemeinden, diese drei Befunde zusammennehme, ist mir aufgefallen, dass es vielleicht ein scheinbares Wachstum gibt. Bemüht sein, geduldig sein. Äußerlich sieht man auch Leben an. Es ist auch ein Reichtum ohne Zufriedenheit da. Aber es fehlt Leidenschaft. Verlassene erste Liebe, innen tot, lau, selbstgerecht und blind. Und das hat mich so gepackt, wo ich das gelesen habe. Das ist der Befund der Gemeinde in der Endzeit. Ihr Lieben, die Endzeitgemeinde hat offensichtlich ein Leidenschaftsproblem. Und deswegen frage ich heute in meiner Predigt, wächst deine Leidenschaft mit? Weil wir in diesem Jahr unterwegs sind, zu wachsen, emotional und geistlich zu wachsen. Aber kann man emotional und geistlich wachsen und dabei die Leidenschaft auf der Strecke lassen? Scheinbar ja, sonst hätte es diese Briefe nicht gebraucht. Und ich habe mir Fragen gestellt, die ich uns einfach stellen möchte, ohne sie zu beantworten. Ist es wirklich so, dass Leidenschaft nachlässt, wenn wir älter, erfahrener, reifer, gesetzter werden? Ist das normal? Werden wir so vernünftig, so rational, dass unsere Leidenschaft für Jesus dadurch gedämpft wird und wir uns damit abfinden? Sind wir durch das Leben, durch unsere Erfahrungen der Realität so vorsichtig geworden, weil wir vieles erlebt haben, was vielleicht auch wehgetan hat, dass wir uns schützen müssen, was sich dann auch auf unsere Leidenschaft auswirkt und sie dämpft? Die wichtigste Frage nochmal, wächst eigentlich unsere Leidenschaft mit, wenn wir geistlich und emotional reif werden? Ich behaupte heute Morgen, es geht gar nicht anders. Geistliches und emotionales Wachstum in Reife geht gar nicht ohne Reife in Leidenschaft. Das geht gar nicht. Das ist dann keine Reife zu Jesus hin, wenn unsere Leidenschaft nicht mitkommt. Und ich habe mal versucht, das Ding mal so aufzuzeichnen. Hey, das wäre, in der ersten Liebe zu bleiben. Das würde heißen, innen und außen stimmen überein in unserem Leben. Und das würde bedeuten, wir sind so richtig heiß drauf. Amen. Also ein bisschen mehr heiß würde ich mir jetzt schon wünschen als Reaktion. Ich glaube vom Wort Gottes her, ich habe die tiefe Überzeugung, dass geistlich und emotional reif werden und wachsen geradezu beinhaltet, auch in der Leidenschaft zu wachsen. Wisst ihr, was das Gute daran ist? Wenn wir charakterlich wachsen, dann können wir sogar zu dieser Leidenschaft noch Weisheit und Erkenntnis dazu tun. Und ich werde euch auch gleich nochmal betonen, dass Leidenschaft nicht nur bedeutet, dass da jemand rumhampelt bei der Predigt und dass es extrovertiert ist. Es geht oft, es geht um das Herz, es geht um da, ob da drinnen Feuer brennt. Und das darf dann durch deine Persönlichkeit fließen. Ich habe einen sehr guten Freund, einen langjährigen Freund, und ich bin sehr dankbar, dass mir Gott einen so einen Freund gegeben hat, weil das ist der brennt sowas für Jesus, dass ich immer, wenn ich mich mit ihm treffe, dass es mich total ermutigt und inspiriert in meiner Leidenschaft für ihn. Der ist noch ein bisschen älter als ich. Ich sehe ihn nicht allzu oft. Ich habe ihn jetzt im Sommer besucht und wir sind, weil es so warm war, abends in einen Biergarten gegangen. Und da war noch ein anderer Freund dabei und wir sind in diesem Biergarten gesessen und ich kann es euch ja einfach verraten, ich habe mehrere Biere getrunken an diesem Abend. Es war Leichtbier. Und wir haben dann folgende Taktik gewählt, da es so warm war und ein großes Bier, so 0,5 wäre also sehr schnell warm geworden, haben wir immer kleine Biere nachbestellt. Und dann kam wieder ein kühles, kleines Bier. Und am Ende, wenn wir also viel Spaß gehabt haben, uns unterhalten, am Ende dieses Abends, als wir zahlen wollten und die Bedienung kam und es war ein proppevoller Biergarten und du musstest wirklich auch laut reden, dass du das eigene Wort verstanden hast, hat dann mein Freund, der auch sehr großzügig ist, dann nur so gemacht, das Zeichen dafür, er zahlt alles. Ja. Und das Tolle war, dass noch ein junges Paar bei uns auch am Tisch saß, wir waren also zu fünft, und er hat den ganzen Abend für die auch noch mitbezahlt. Ja. Und die kannten wir nicht und die nicht uns. Und die haben also Augen aufgemacht, Mund aufgemacht und war natürlich erstmal dankbar, ja vielen Dank und wie kommen wir zu der Ehre und so weiter. Und dann sagt mein Freund, wisst ihr, wir drei, dann hat er so, das war dann toll, dass er mich da auch mit einbezog. Wir drei, wir lieben Jesus. Wir sind einfach, ja, wir haben so viel Freude in uns und deswegen habe ich das gemacht. Und einfach eine Frage, dürfen wir euch noch segnen? Und dann haben die sich angeguckt, haben sie gesagt, schaden kann es eigentlich ja nicht. Okay, Segen ist immer gut. Und schwuppdiwupp, hey, mitten im Biergarten haben wir die gesegnet, Eindrücke weitergegeben, ihnen Zukunft, Hoffnung, Mut ausgesprochen, dieses Herz Jesu gespürt, wie es für diese zwei brennt. Und die Augen, Ohren und Mund waren nur noch offen von denen. Ja. Und dann sind wir einfach gegangen und es war einfach super. Und ich möchte dir einen Rat geben heute. Verbringe Zeit mit Menschen, die leidenschaftlich für Jesus sind, weil es dich ansteckt und weil wir das immer wieder brauchen. Wir laufen manchmal auch trocken, ja, aber wir brauchen das immer wieder, uns auch gegenseitig zu befeuern. Und das ist ja auch schön in der Gemeinde, dass wir hier uns gegenseitig in unserer Leidenschaft auch befeuern können. Ich habe jetzt, ohne den Conny zu fragen, einfach mit unserem Logo was gemacht. Habe einfach gesagt, Growing in Maturity heißt auch Growing in Leidenschaft. Nochmal, je mehr du Gott kennenlernst, desto leidenschaftlicher können und sollten wir eigentlich werden. Stimmt mir da irgendjemand zu?
Aber hallo.
Das ist mal die Theorie, gell? Wie kann denn so ein Weg in Leidenschaft oder zurück zur Leidenschaft aussehen? Und ich möchte uns noch drei Punkte einfach mitgeben, gemäß dieser drei Sendschreiben, die wir ja gerade gehört haben. Das Problem von Ephesus war einfach, dass Jesus nicht mehr die Nummer eins war. Und es ist ganz einfach, eine ganz einfache Botschaft. Jesus ruft dich, darf ich die Nummer eins in deinem Leben sein. Das ist eine ganz einfache Botschaft, dass Jesus die Nummer eins ist, dass er zuerst kommt. Dass er zuerst kommt. Dass er den Vorrang hat. Und was mich so befreit hat über die Jahre ist, weil ich ja auch etwas auch gesetzlich aufgewachsen bin, Jesus hat gar kein Problem mit den Leidenschaften, die wir sonst noch haben, solange es gute Leidenschaften sind, ja. Der Heilige Geist hilft uns da sehr gut zu unterscheiden, was gute und schlechte Leidenschaften sind. Aber wisst ihr, wenn du eine gute Leidenschaft hast, ihr wisst, dass ich leidenschaftlich gern Sport mache, dass ich gern laufe, dass ich gern Fahrrad fahre. Ich erlebe immer mehr, dass Jesus mit mir unterwegs ist, wenn ich das tue. Und wenn du gerne kochst oder bäckst oder sonst ein Hobby hast, Jesus teilt diese Leidenschaft mit dir. Es ist Quatsch zu glauben, dass das nicht so ist. Jesus teilt die Leidenschaft mit dir. Warum? Weil er dir die auch gegeben hat. Amen. Die kommt von Jesus. Jesus hat uns Leidenschaften und Träume gegeben und deswegen teilt er die auch mit uns. Und deswegen bitte nicht daran denken, dass deine Leidenschaften ungeistlich wären. Genau das Gegenteil ist der Fall. Entscheidend ist, dass wir Jesus einbeziehen in unsere Leidenschaften. Das Zweite ist, also das ist das Zurück zu Jesus, zur ersten Liebe, zu dieser Nummer eins. Und das kann eine ganz einfache Entscheidung sein. Jetzt geht es gerade nicht mehr. Jetzt will ich mal ganz kurz helfen. Der zweite Punkt. Sei der, der du bist, innen und außen stimmt überein. Das ist dieses berühmte Wort. Authentisch, auch Integrität nennt man das, wenn man von innen und außen der gleiche ist. Es hat mich im letzten Herbst sehr viel gekostet, mir einzugestehen, dass ich innerlich leer bin, dass ich ausgebrannt bin. Mein äußerer Mensch hat sich noch eine Zeit dagegen gewehrt. Ich habe es noch versucht, aber eigentlich war mein innerer Mensch nicht mehr in der Lage dazu. Und ich musste mir eingestehen, dass es nicht mehr gäbe. Und es blieb mir nur noch das Vertrauen darauf, dass es gerade Jesus ist, der mich in solchen Krisenzeiten freimacht, vielleicht von falschen Antreibern, vielleicht Menschenfurcht oder immer stark sein müssen und. Und mich dadurch nämlich in die echte Freiheit führt, dass ich voll und ganz der sein kann, der ich bin. Amen. Das heißt, Jesus führt uns auch durch Krisen immer in eine echte Freiheit hinein. Und wir haben heute Morgen schon so viel von Ketten gehört, die brechen. Und ich möchte dir zurufen, dass Jesus jede Kette dich vollkommen frei gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz. Jede Kette ist zerbrochen. Jede falsche Abhängigkeit ist zerbrochen. Auch jede falsche Leidenschaft. Weil Jesus möchte, dass du ein Geschöpf bist, eine Kreatur, die das Leben leben kann, was er dich hineingelegt hat. Und dass es maximal geschieht in deiner ganzen Unvollkommenheit und Ergänzungsbedürftigkeit, dass du der bist, der du bist. Und dazu macht Jesus dich frei. Das heißt, wir können eigentlich gar nie leidenschaftlich genug für Jesus sein. Wir können nicht ausbrennen im Reich Gottes. Sondern wenn wir ausbrennen, dann sind das falsche Antreiber. Dann sind es Dinge, wovon Jesus uns befreien will. Warum? Dass wir noch leidenschaftlicher für ihn sind. Amen. Das ist das Ganze. Also wir sollen keine Angst haben, dass man zu leidenschaftlich für Jesus sein kann. Das ist Quatsch. Und das Dritte ist, lebe leidenschaftlich. Leidenschaftlich leben heißt, Schritte zu gehen. Heißt manchmal ein Risiko einzugehen, mal eine Umzäunung zu verlassen, etwas zu wagen, etwas auszuprobieren. Und ich habe euch das vorher erzählt mit dieser Geschichte von meinem Freund, der einfach jemand gesegnet hat und dann gebetet hat. Das sind manchmal Dinge, das sind Erfahrungen, die uns Überwindung brauchen, Überwindung kosten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir leidenschaftliche Schritte gehen, dann erzeugt es Leidenschaft in unserem Leben. Und wenn wir aufhören, wenn wir uns nur noch um uns selber drehen, dann nimmt Leidenschaft ab. Amen. Es heißt, dass wir Schritte gehen müssen. Und dann kommt Leidenschaft auch in unser Leben wieder zurück. Also leidenschaftlich leben heißt, wag mal was. Riskier mal was. Für Jesus. Ein letzter Punkt möchte ich noch ermutigen. Lies du selber und mit deinen Freunden zusammen das Wort Gottes. Denn Und jetzt möchte ich euch nochmal dran erinnern an dieses Bild, diese brennenden Augen von Jesus. Und aus seinem Mund kam, was kam da raus? Ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Wort lesen, dann lesen wir eigentlich Jesus. Ist das schon mal bewusst geworden, dass wir Jesus lesen, wenn wir die Bibel lesen? Und wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Und der Luther hat viele Dinge super gemacht, andere hat er nicht so gut gemacht, aber das muss man ihm lassen. Luther hat das Wort Gottes gelesen. Und er hat in diesem Wort Gottes gelesen, dass er nichts dafür tun muss, um gerettet zu sein. Dass er nichts selber dazu tun muss, um bei Gott angenommen zu sein. Das ist Reformation. Aus Gnade allein. Aus Gnade allein gerettet. Das hat Luther erkannt. Und das hat dazu geführt, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, ob er es jetzt wirklich getan hat, weiß ich nicht. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Liebe Leute, Leidenschaft bedeutet auch, mal dazu zu stehen, zu bekennen, stehen zu bleiben, in der Diskussion und nicht gleich umzuknicken. Gerade heute. Leidenschaft bedeutet, Jesus, unseren Glauben, unsere Überzeugung auf eine gute Art, auf eine leidenschaftliche, authentische Art zu leben und dazu zu stehen. Ja? Das Bekennen und das Stehenbleiben, das ist auch Leidenschaft. Ich möchte schließen mit einer letzten Bibelstelle. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wächst deine Leidenschaft mit? Und was dämpft Leidenschaft in deinem Leben? Und was könnte sie neu befeuern? Und ich sag dir, dazu brauchst du eine Begegnung mit Jesus. Mit diesen Augen, ja, diese Augen voller Leidenschaft, die dich anschauen, das verändert alles. Du brauchst dich nicht anstrengen, um leidenschaftlich zu sein. Aber Jesus anzuschauen, ihm zu begegnen, wird neue Leidenschaft in deinem Leben entfachen. Und mich hat es völlig geflasht, in der Offenbarung, also diese Augen Jesu, die Johannes gesehen hat, dann diese Briefe zu lesen, die er geschrieben hat, wo er gesagt hat, Leute, passt auf, dass eure Leidenschaft nicht verloren geht. Aber Jesus hat immer gesagt, es ist immer Zeit umzukehren. Es ist immer Zeit zurückzukommen zu ihm. Es ist immer Zeit, ihn wieder zur Nummer eins zu machen. Es ist immer Zeit, dir einzugestehen, wie es in deinem Inneren aussieht und dass du Jesus brauchst. Es ist immer Zeit zu sagen, vielleicht ist es auch mal dran, meine Selbstzufriedenheit abzulegen und mir einzugestehen. Ich brauche Jesus. Ob ich emotional schon bei 10 Reife angekommen bin oder nicht, ist egal. Vielleicht bist du es gerade deswegen noch nicht, weil Leidenschaft verloren gegangen ist. Weil das Brennen, weil das Feuer verloren gegangen ist. Und Offenbarung 3, Vers 20, das ist dieser letzte Vers, den ich euch mitgeben möchte. Das ist der Abschluss dieser Sendschreiben an die Gemeinden. Und das ist eine Einladung. Und da sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl halten und er mit mir. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Begegnung mit Jesus. Das heißt, wenn Jesus heute Morgen an deine Tür anklopft, dann ist es ein ganz einfacher Schritt zu sagen, Jesus, ich lass dich rein. Und ich möchte, vielleicht möchtest du einfach eine Tür aufmachen. Vielleicht möchtest du sagen, Jesus, sei bitte die Nummer eins. Vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich, wieder neu. Oder sag, Jesus, danke, dass ich so ehrlich vor dir sein darf, dass ich dich schon ganz schön brauche gerade. Und Jesus möchte mit dir gemeinsam essen und es auffüllen und diese Leidenschaft auffüllen. Und ich möchte dir zurufen, lass dich neu anzünden von diesen Augen, von diesen brennenden Augen von Jesus, von dieser Leidenschaft. Das hat mich die ganze Woche so geflasht. Ja. Ich habe immer dieses Bild dieser Augen gehabt und ich möchte dir das mitgeben. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist, dass du an unsere Türen klopfst. Begegne uns mit deinen Augen, die voller Leidenschaft brennen. Und all die Herzen, die jetzt einfach sagen, Jesus, komm in mein Herz und entzünde mich neu. Danke, dass du das tust. Danke, dass wir nichts dafür tun müssen. und irgendwas leisten müssen, sondern wenn wir dich einladen, dann hast du versprochen, du kommst. Und auf dieses Wort stelle ich mich jetzt für jeden Einzelnen hier, dass du kommst und Leidenschaft neu anzündest. Da, wo wir kalt sind, da, wo wir keine mehr haben. Halleluja. Halleluja. Halleluja.